Hallihallo, hier ist Elea Brandt und wie üblich könnt ihr, wenn ihr Teile dieser wunderschönen Folge überspringen wollt, auch die Kapitelmarken nutzen. Bis gleich.
Muss noch sagen, dass du Dr. Elea Brandt bist.
Na,
Aber
ja,
wir tun
gut.
uns doch quasi mit deinem Doktortitel schmücken. Das lässt uns gleich viel seriöser
Seriös.
wirken.
Okay. Also soll ich es nochmal sagen?
Nö, wir lassen es jetzt so und jetzt kommt das Intro.
Okay.
Ich will nicht fragen, wie du dir das Bein gebrochen hast, aber wo du dir das Bein gebrochen
Ja.
hast, weil das war schon ziemlich cool.
Ja, das war spannender tatsächlich als das Wie.
Alles, was so die eigentliche Handlung betrifft, seien es die Figuren oder die Story-Twists oder sowas, das ist halt nur Mittelmaß.
Das hat so ein bisschen diese Vibes von früher, als wir noch keine Smartphones hatten und alle durch den Wald gelaufen sind.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Elea und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich endlich mal wieder die wunderbare Dr. Elea Brandt. Hallo. Elea, du klingst ein wenig seltsam. Ist alles okay bei dir? Oder hast du dich einfach so sehr verändert, weil wir uns jetzt ein ganzes Jahr lang nicht mehr live gesehen haben? Okay, ihr habt es vermutlich schon erraten, das war gar nicht die echte Dr. Elea Brandt, sondern sozusagen die billige Kopie, denn weil wir uns ja gut ein Jahr lang nur über das Internet gesehen haben, habe ich einfach mal meine eigene Elea für daheim produziert. Was übrigens auch der Grund war, die meisten HörerInnen haben es sicher mitbekommen, warum wir im Frühjahr so ewig viele Episoden vorproduziert haben, damit wir sie dann einfach in Ruhe nach und nach versenden konnten, weil andere Dinge erst einmal wichtiger waren. Aber genug von mir, kommen wir zur Namensgeberin unseres offiziellen Podcast-Nachwuchses. Dr. Elea Brandt, wie geht es dir eigentlich?
Hallo, also erstmal muss ich sagen, ich war noch nie so stolz in meinem Leben, wie Namensgeberin eines Podcast-Nachwuchses zu sein. Das macht mich sehr glücklich. Ansonsten, ja, es könnte so tendenziell besser sein. Ich bin seit einigen Wochen einbeinig unterwegs, zumindest vorübergehend, weil ich es nämlich geschafft habe, mir das Sprunggelenk zu brechen. Und deswegen bin ich etwas fußlahm im Moment. Aber sonst passt es schon, würde ich sagen, den Umständen entsprechend.
Wie das alles passiert ist, darüber werden wir gleich noch beim Thema vor dem Thema sprechen. Erst einmal stoßen wir darauf an, dass es dir zumindest schon wieder ein bisschen besser geht
Jawohl.
und mir auch ein bisschen besser geht. Und vor allen Dingen, dass wir uns endlich wieder mal live treffen können.
Auf jeden Fall. So, ich schenke hier mal ein. Na toll, das hat natürlich gekleckert. Nein. So.
Was hast du uns denn eigentlich mitgebracht dieses Mal?
Ja, wir haben tatsächlich noch Vorrat vom Zaubermerch, der uns ja immer wieder mit leckeren Teesorten hier versorgt hat. Und zwar haben wir hier Haunted Carousel. Das ist eine Fruchtteemischung mit unter anderem Apfel, Ananas, Papaya, Weinbeeren, Kokos, Zimt, Mandeln und Popcorn. Und da ist tatsächlich Popcorn drin. Also man sieht es direkt.
Ich glaube tatsächlich, das war damals das allererste, was wir jemals von denen als Rezensionsexemplar bekommen haben. Und die haben es uns einfach nochmal geschickt. Und deswegen, ja, riechen wir mal.
Es passt auf jeden Fall für den Herbst. So ein typischer Herbsttee, finde ich.
Und
Und
es
es
riecht
riecht
auch
krass nach
wirklich
Popcorn.
Popcorn. Das ist der Wahnsinn,
Es
ja.
riecht wie so eine Kinoeingangshalle.
Und es schmeckt, also es ist natürlich wieder ein Früchtetee. Wir alle wissen, Philipp mag keine Früchtetees. Und es ist auch jetzt nicht so süß, wie man denken könnte, wenn man keinen Zucker dran macht. Aber tatsächlich, wie gesagt, der Tee ist ungesüßt und er schmeckt trotzdem nach Popcorn und das ist beeindruckend.
Das stimmt, ja. Und er schmeckt aber auch nicht so krass nach Popcorn, wie er riecht. Ich glaube, das wäre fast zu heftig, wenn das tatsächlich genauso stark schmecken würde. Also ich finde ihn auch angenehm.
Und es schmeckt relativ natürlich. Also ich kann aus dem
Ja.
Nähkästchen plaudern. Ich habe letztens gekauft. Im Penny, ich glaube, es war eine Eigenmarke, Popcornmilch,
Oh.
sowas wie Schokomilch, nur halt mit Popcorn-Geschmack. Das hat zwar intensiver geschmeckt nach Popcorn, aber auch sehr viel künstlicher. Und das hier schmeckt, wie gesagt, schwächer, aber natürlich. Also
Liegt wahrscheinlich auch daran, dass da einfach echt, also einfach nur Popcorn drin ist, quasi, das mit heißem Wasser aufgegossen wird. Aber ich finde auch, der Geschmack ist irgendwie rund. Also passt gut.
Es schmeckt mir tatsächlich dieses Mal auch sehr viel besser als letztes Mal. Was aber einfach daran liegt, dass letztes Mal konnte ich mich nicht beherrschen und habe die ganzen Popcornstückchen vorher schon rausgefressen.
Ja, ich glaube, man könnte das wahrscheinlich auch einfach so löffeln, diese Teemischung.
Und die kleine Elea guckt der großen Elea zu. Ja, ist spannend, was wir hier machen, ne? Jetzt sagt's mir nichts. Wenn man mit dem redet, sagt's nichts. Wenn man mich beachtet, sagt's was. Okay, nun will ich aber gar nicht die ganze Zeit wie so ein typisches Elternteil über den Nachwuchs sprechen. Ich bin eh schon viel zu sehr wie eine von diesen Klischeemüttern geworden, die 1 Million Fotos auf ihrem Handy haben und die jeder und jedem da draußen unter die Nase reiben, wie groß der Haufen letztes Mal war, den das Kind ausgedrückt hat. Aber hier haben wir halt doch eine super Überleitung zum Ask Me Anything. Die bietet sich einfach ganz wunderbar an und es wäre schade, sie nicht zu verwenden. Denn du mit deinem gebrochenen Bein, ich mit meinem brechenden Baby, da verbringt man ja durchaus eine gewisse Zeit damit, auch mal passiv Medien zu konsumieren,
ja.
Also beispielsweise Filme zu schauen. Und daher passt sehr gut diese Ask Me Anything-Frage. Das Jahr ist fast vorbei. Was war denn für uns die größte Filmüberraschung 2025?
Puh, das wäre natürlich wieder gut gewesen. Ich habe mich darauf vorbereitet und mal nochmal Revue passieren lassen, was ich eigentlich alles so konsumiert habe im letzten Jahr. Vielleicht fängst du mal an und ich gehe in mich.
Erst wollte ich diese Frage tatsächlich mit K-Pop Demon Hunters auf Netflix beantworten, weil ich ja überhaupt nichts mit K-Pop und auch sehr wenig mit Urban Fantasy anfangen kann. Aber dann war dieser Hype auf Social Media dann doch so groß, dass ich mal reingeschaut habe. Und ja, dieser Film war wirklich gut. Also nicht so super gut, wie alle sagen, aber er war wirklich gut. Aber gut, wenn man schon von allen Seiten hört, dass der Film gut ist, dann ist es ja dann doch keine richtige Überraschung, dass er wirklich gut ist. Daher ändere ich meine Antwort jetzt nochmal, denn meine bisher größte Überraschung habe ich erst gestern im Kino gesehen, nämlich Tron Ares. Und das ist einfach deshalb so überraschend, weil wirklich jeder und jede da draußen den Film komplett verrissen hat. Also, wenn ich mal so rumschaue, Robert Hoffmann hat beispielsweise 2 von 10 Punkten gegeben, David Hein 1,5 von 5 und selbst Filmstarts.de, die ja oft wirklich sehr gnädig sind mit Mainstream-Filmen, die haben nur 2,5 von 5 gegeben. Aber gut, mein Auto war in der Werkstatt, ich hatte viel Zeit, da hat sich angeboten, ins komplett leere Kino zu gehen. Und ohne Witz, wenn du erstens komplett ohne Erwartungen in diesen Film gehst und zweitens das auf der großen Leinwand in 3D anschaust, dann ist es wirklich ein unterhaltsames Erlebnis. Also klar, alles, was so die eigentliche Handlung betrifft, seien es die Figuren oder die Story-Twists oder sowas, das ist halt nur Mittelmaß. Aber es sieht halt wirklich so verdammt gut aus, das ist alles so stylisch, da verspreche ich dir, der 12-jährige Philipp wäre hierfür 3-mal ins Kino gerannt und hätte sich hinterher noch die Soundtrack-Schallplatte in der super Sondersammleredition aus weißem Vinyl für aktuell läppische 40 Euro ins Regal gestellt. Einfach, weil es so stylisch ist.
Okay, ich glaube tatsächlich, ja, also ob das jetzt die eine super Überraschung dieses Jahres war, das weiß ich nicht. Aber es war also tendenziell eher eine negative Überraschung leider. Dann würde ich nämlich einfach auch meinen letzten Kinofilm nehmen. Das ist noch gar nicht so wahnsinnig lange her. Und zwar waren wir in Weapons, weil wir den Trailer gesehen hatten auf YouTube. Und der sah irgendwie ziemlich cool aus. Also so ein bisschen Horror-, Psycho-Thriller-mäßig. Die Handlung ist relativ schnell erzählt. Also zumindest die grobe Handlung spielt in so einer amerikanischen Kleinstadt. Und eines Nachts verschwinden alle Kinder einer Schulklasse aus ihren Elternhäusern und laufen einfach irgendwo weg und sind verschwunden und nie wieder gesehen. Bis auf einen Jungen, der ist der Einzige, der am nächsten Morgen wieder in die Schule kommt. Und dann wird die Lehrerin verdächtigt, was damit zu tun zu haben und so weiter, aufgebrachte Eltern etc. Und tatsächlich hat der Jurist und ich irgendwie ein bisschen was anderes erwartet, eher was, was so in Richtung Suspense geht und eben so ein bisschen mehr Horror-Thriller-Vibes. Und am Ende war es aber kein schlechter Film, gar nicht. Also er hat schon unterhalten, aber er war sehr, trashy ist zu hart, aber sehr skurril zum Teil und sehr bizarr und irgendwie so, dass man manchmal lachen musste zwischendurch, weil es so absurd war, die ganze Szenerie. Und das hat ihm doch deutlich an emotionaler oder auch an atmosphärischer Wucht genommen. Da war der Trailer tatsächlich irgendwie gruseliger als der Film am Ende. Ja.
Das finde ich super spannend, weil das zum Beispiel einer von diesen Filmen waren, die auch in meinem Umfeld super gehypt worden sind. Für mich wäre das ja nichts. Ich mag ja keinen Horror, aber eigentlich passt zu meiner Medienshow, die ich nachher bringe. Mhm. Aber interessant, dass wir hier unterschiedliche Meinungen, die abseits des Mainstreams sind, mitbringen. Was für ein schweres Wort. Falls im Hintergrund irgendwie das Kind ein bisschen rumschreit, das kann jetzt öfters passieren, weil es ist halt einfach ein Kind. Ja, dann ganz kurz noch, ehe wir wirklich zur Medienschau kommen, das Thema vor dem Thema. Ich will nicht fragen, wie du dir das Bein gebrochen hast, aber wo du dir das Bein gebrochen hast, weil das war schon ziemlich cool.
Ja, das war spannender tatsächlich als das Wie. Ich war nämlich Anfang September auf einem Lab in Polen und zwar auf einem Space Lab bei Eclipse. Das ist vom Setting her nicht so weit weg von der Realität, leider. Die Menschheit hat die Welt quasi komplett in den Abgrund getrieben und es gibt mehrere gravierende Sonnenfinsternisse unter anderem und andere Phänomene, die das Leben auf der Erde immer schwieriger und auf lange Sicht unmöglich machen. Und deswegen gibt es eine Gruppe von trainierten Cadets, die sich auf den Weg machen, um rauszufinden, wo man denn als nächstes die Erde kaputt machen kann, also einen neuen Lebensraum zu erschließen für die Menschheit. Und das ist sozusagen das Setup. Also man ist auf einer Raumstation, auf einem fremden Planeten, wo man versucht, gerade diesen Planeten und seine BewohnerInnen, wenn man das so sagen kann, kennenzulernen, rauszufinden, ob das ein künftiger neuer Lebensraum ist. Also vom viel war es so ein bisschen zwischen Interstellar und The Arrival, wer die gesehen hat. Also da gab es ganz viel Inspiration davon. Jetzt nicht so sehr Alien, wobei die Raumstation, in der wir gespielt haben, sehr Alien-inspiriert war. Also wer auch immer die gebaut hat, hatte da, glaube ich, ein Fable für. Es gibt nämlich tatsächlich da in der Nähe von Krakau ein ehemaliges Filmset, an dem wir gespielt haben, wo eine komplett funktionale Raumstation steht. So mit Kuppeln, die so durch so Schleusen verbunden sind und so. Also es war ein Hammer-Setting. Und auch das Lab war richtig toll. Das war sehr, sehr gut aufgebaut, tolle Leute. Und dummerweise habe ich es dann 2 Stunden vor Finale geschafft, mir das Bein zu brechen und durfte dann erstmal polnische Krankenhäuser kennenlernen. Das war dann nicht so toll, aber die Leute, selbst das hat funktioniert, weil die Leute wahnsinnig hilfsbereit waren und von daher Glück im Unglück, würde ich sagen.
Ich habe es ja letztens in der Piratenfolge noch gesagt, LARP ist einfach ein Extremsport. Du bist der beste Beweis dafür.
Und ich würde ja auch gerne jetzt irgendwie sowas Geiles erzählen, wie dass ich mir bei irgendeinem Lichtschwertkampf oder irgend sowas da den Fuß gebrochen habe, aber ich habe echt einfach nur eine Bordsteinkante übersehen. Die gibt es leider auch im Space und da sind sie offensichtlich auch noch immer gefährlich, die Bordsteinkanten.
Ich vermute einfach mal, dass du trotzdem nicht dem Lappen abschwören wirst.
Nein.
Und wenn wir mal überlegen, letztes Jahr warst du ja in der echten Sahara und hast einen Wüstenlapp gemacht. Dieses Mal warst du im Weltraum. Nächstes Jahr, wenn du wieder gesund bist, wo wirst du denn hinlappen?
Ja, wir haben tatsächlich so ein bisschen Pläne schon uns überlegt. Also tatsächlich die Chaos League, von der wir jetzt diese beiden Labs gemacht haben, also wo wir in der Sahara waren und jetzt bei Eclipse, die mögen wir ganz gerne. Die hätten nächstes Jahr im Frühjahr ein Lab in einem Kloster bei Florenz. Das wäre ganz cool. Und sonst bleiben wir vielleicht nächstes Jahr auch so ein bisschen eher wieder im deutschsprachigen Raum. Es gibt doch ein belgisches Schloss zur Auswahl. Mal gucken.
Du könntest nächstes Jahr bestimmt auch Babysitter haben. Wir haben da Bedarf.
Großartig, Babysitter Love klingt sehr gut.
Dann gehen wir mal direkt zur Medienschau. Ich weise natürlich gern nochmal darauf hin, wie immer alle Links und vor allen Dingen Fotos in den Shownotes, auch von Leas kaputtem Bein, falls euch das interessieren sollte.
Ich gebe gerne Fotos. Ja, lieber bloß von außen, aber also den Fuß will gerade niemand angucken, der ist nicht so attraktiv im Moment.
Meine erste Medienschau ist quasi ein kleines Update, zumindest so halb, denn vor über 2 Jahren habe ich in der Spin-off-Folge 51 über Kinderrollenspiele und das Rollenspiel mit Kindern gesprochen. Einer der Gäste damals war der Thomas von Kreativ ADHS, welcher seine jungen PatientInnen in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie und später einer Tagesklinik mit Sammelkartenspielen, Tabletop und eben auch Rollenspielen beschäftigte. Mittlerweile ist durch die emsige Mitarbeit einiger PatientInnen ein eigenes System namens Simple Dungeons entstanden, welches man seit Mitte des Jahres auch gegen Spende auf DriveThruRPG herunterladen kann. Und das habe ich mir mal angeguckt, weil es eigentlich ein wirklich sympathisches Projekt ist. Das ist 54 Seiten dick, es hat ein generisches Fantasy-Setting und es ist also schlank genug, sodass auch absolute EinsteigerInnen und eben Kinder problemlos mitspielen können. Es gibt vier Völker, nämlich Zwerge, Menschen, Elfen und Halbelfen. Die haben jeweils vier Attribute, nämlich Körper, Geist, Intelligenz und Charme. Und dazu gibt es dann alle gängigen Würfel vom W4 bis zum W20, ein bisschen Vorteils- und Nachteilsmechaniken sowie die gängigen fünf Klassen. Wenn man Dungeons & Dragons kennt oder wenn man von Simple Dungeons irgendwann mal auf Dungeons & Dragons upgraden will, dann wird es wirklich problemlos funktionieren, weil es ist relativ nah beieinander auch vom Spielgefühl. Das sind dann so die ersten 20 Seiten. Und davon sind auch nicht wenige mit Ausrüstungs- und Zaubertabellen gefüllt. Also es ist ein wirklich simples Regelsystem. Dann gibt es noch ein Kurzabenteuer, welches aber Kinder und Jugendliche für 1 bis 2 Stunden beschäftigen sollte und eine ganze Menge an Beispielmonstern. Das ist halt wirklich simpel, aber mit dieser emotionalen Hintergrundgeschichte als Beschäftigung für psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche ist es eben auch ungemein sympathisch. Und da würde ich mich jetzt direkt schlecht fühlen, wenn ich hier jetzt die Maßstäbe ansetzen würde, die ich bei normalen Rollenspielprodukten ansetze. Also beispielsweise hätte man bei dem viel zu linearen Abenteuer nochmal mit einem Lektorat drüber gehen müssen und das Layout ist vermutlich das Simpelste, was ich jemals gesehen habe. Aber wie gesagt, ich will hier gar keine Kritik üben. Im Gegenteil, ich will, dass hier diese Medienschau als Anlass genommen wird, um den Thomas und Kreativ ADHS zu unterstützen. Und das muss nicht mal zwangsläufig mit Geld sein. Wenn ihr irgendwo noch ein wenig Pinsel und Farbe oder ein paar Würfel oder ein paar unbemalte Plastikminis rumliegen habt, dann nehmt euch ein Herz und drückt ihm das nächste Mal in die Hand, damit er weiterhin mit psychisch kranken Kindern arbeiten kann und sie glücklich machen kann. Das war also keine richtige Medienschau, es war mehr so ein Call to Action für euch alle da draußen. Aber du hast bestimmt eine richtige Medienschau.
Ja, ich habe eine Medienschau für ein Erzählspiel. Und zwar habe ich auf der Anrufung dieses Jahr im August, Juli, The Final Girl gespielt. Das habe ich schon länger mal so mit so einem halben Auge beobachtet, weil mich das durchaus interessiert hat. Ich mag ja Slasher-Filme und ich mag auch so diese 80er-Jahre-Teenie-Horror-Vibes sehr gerne. Und deswegen habe ich mir gedacht, das könnte was für mich sein. Das gibt's ganz günstig über Drive-Thru, ist, glaube ich, einfach handmade von einer Person und ist auch ein wirklich sehr, sehr simples Regelwerk, wie eben die meisten Erzählspiele. Die Idee ist, jeder am Tisch entwickelt gemeinsam ein Setting. Das kann die klassische Highschool sein, das kann das klassische Sommerlager sein. Das kann aber auch sowas bei uns zum Beispiel eine Unterwasserstation sein, wo sich zwischen den verschiedenen Beteiligten auch einfach Beziehungen dann etablieren lassen, also zwischen den verschiedenen Charakteren, so wie man das kennt von Erzählspielen. Und man erfindet dann auch gemeinsam einen Killer, in Anführungszeichen. Das muss kein Mensch sein, das kann auch eine Gruppe sein, das kann ein Monster sein. Bei uns war es irgendwie so eine unterseeische Schwarmintelligenz oder irgend sowas. Und dann werden verschiedene Szenen erzählt und irgendwann kommt das Monster dazu und mit einer ganz simplen Kartenmechanik, also mit so ganz normalen Pokerkarten, wird dann einfach geguckt, wer hat die höhere Karte und wer gewinnt und wer, naja, ist vielleicht tot. Und am Ende bleibt eben ein Charakter übrig und die Idee ist halt, ein möglichst lustiges, spannendes Setting zu generieren. Und es hat über die, ich glaube, das haben wir gespielt, mit Vorbereitung halt so 2-3 Stunden wahnsinnig viel Spaß gemacht und hat mir sehr gefallen. Und es gibt auch so ein paar Mechaniken, dass man sich gegenseitig noch sabotieren oder unterstützen kann, je nachdem, wie die Charaktere auch zueinander stehen. Und es hat halt wirklich so ein bisschen den Vibe von so einem bisschen trashigen Slasher-Film. Das hat mir sehr gefallen. Und dann habe ich, als ich im Krankenhaus war, halt irgendwie so ein bisschen Unterhaltung gesucht, weil es war ziemlich fad, wie das so üblicherweise ist. Und dann habe ich irgendwie festgestellt, so die üblichen Podcast-Hörbuch-Sachen, die waren mir einfach zu schwer in dem Moment und ich konnte mich da nicht so gut drauf konzentrieren. Und dann habe ich ein bisschen durch Spotify geschaut und habe gesehen, dass man dort Momo, ja genau, als Hörbuch hören könnte. Und also muss ich dazu sagen, also es hört keine Hörbücher auf Spotify. Das ist eigentlich nicht cool, weil die Leute einfach extrem wenig Tantiemen kriegen für diese Bücher. Aber da Michael Ende irgendwie seit 95 tot ist, ist das vielleicht nicht ganz so dramatisch, habe ich mir gedacht. Und ich brauche da einfach irgendwas, aber macht das nicht. Auf jeden Fall habe ich mir das nochmal angehört. Ich kannte das Buch natürlich noch irgendwie aus meiner Kindheit und habe aber gemerkt, dass ich mich an vieles nicht mehr gut erinnert habe und habe auch gemerkt, dass es mich auch jetzt als Erwachsene immer noch sehr, sehr, sehr gut abholt. Also die grobe Geschichte ist ja die, dass das Mädchen Momo in einer nicht näher bezeichneten, italienisch inspirierten Stadt auftaucht, dort in einem Amphitheater alleine lebt, ohne Eltern. Und es hat die besondere Gabe, dieses Mädchen, Menschen zuzuhören, auf eine Art und Weise, die sie dazu bringt, ihre Probleme dann selbst lösen zu können. Also sie hört zu, während zwei Leute von ihrem Konflikt erzählen und dann plötzlich finden sie, ganz ohne, dass sie irgendwas dazu sagt, eine Lösung für diesen Konflikt. Und sie kann auch die Kinder dazu inspirieren, besonders fantasievolle Spiele zu spielen. Und gleichzeitig etabliert sich so in dieser Stadt eine Art von Bedrohung, nämlich die grauen Herren, die den Menschen ihre Zeit stehlen, beziehungsweise die Menschen dazu überreden, dass sie unbedingt Zeit sparen müssen, indem sie schneller arbeiten, ihre ganzen Hobbys aufgeben, wenig Zeit mit ihren Kindern verbringen, damit sie dann für später Zeit sparen können. In Wirklichkeit wird ihnen diese Zeit aber gestohlen. Und Momo ist die Einzige, die es mit diesen grauen Herren aufnehmen kann. Dabei bekommt sie aber noch Unterstützung durch einige andere Personen. Und es ist total witzig, weil ich gelesen habe, dass Michael Ende damals, als er das Buch geschrieben hat, das ist ja 73 erschienen, dafür kritisiert worden ist, dass das so eskapistisch sei. Also oder generell hat man ja Ende dafür kritisiert, dass seine Bücher mit der Realität nichts zu tun hätten, dass das ja alles nur irgendwie so Fantasy-Gedöns ist. Also die Diskussion gab es in den 70ern auch schon. Und dabei finde ich, dass es gerade auf Momo einfach so überhaupt nicht zutrifft, weil das eine Geschichte ist, die so aktuell ist von ihrer Bedeutung und ihrer Thematik her. Es ist ja letzten Endes eine Kapitalismuskritik. Also immer höher, schneller, weiter, nur irgendwie Effizienz zählt und die ganzen schönen Dinge werden einfach vergessen. Und klar, wenn man das heute liest, hat es manchmal so ein bisschen so Boomer-Vibes, weil Ende zum Beispiel auch, also es gibt eine Szene, wo die grauen Herren versuchen, Momo zu korrumpieren, indem sie ihr so eine Puppe schenken, die selber sprechen kann und die ganz viele tolle Kleider hat und so. Da merkt man eben auch, dass so die bisschen die Message durchkommt, Technologie ist nicht gut, weil da verlieren Kinder so ihre Fantasie. Das hat so ein bisschen diese Vibes von früher, als wir noch keine Smartphones hatten und alle durch den Wald gelaufen sind. Aber im Großen und Ganzen finde ich, dass es eben eher wirklich eine Kritik an Kapitalismus und an so, ja, dem Verlust von Identität innerhalb dieses Systems ist. Und als das funktioniert es immer noch, finde ich, sehr, sehr gut. Und die Sprache ist richtig toll. Und ich muss an der Stelle auch mal damit angeben, dass ich tatsächlich ein signiertes Exemplar von Momo besitze. Ja. Es ist leider nicht für mich signiert, weil ich wäre damals, wie alt gewesen, 6 Jahre alt, als Michael Ende gestorben ist. Aber das hat mir eine Freundin von meiner Oma geschenkt und ich halte es sehr in Ehren. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen aktuell, weil jetzt gerade Anfang Oktober ein neuer Film in die Kinos gekommen ist, eine Neuverfilmung von Momo, die aber tatsächlich gar nicht so tolle Kritiken bekommen hat bisher. Aber da ich es selber noch nicht gesehen habe, kann ich dazu leider auch noch nichts sagen. Mal gucken. Vielleicht kommen wir noch dazu, trotz Fuß mir den noch anzuschauen.
Ich habe ja in der letzten Folge tatsächlich Momo kurz erwähnt, als ich ein anderes Kinderbuch rezensiert habe. Und ich bin ja nun jemand, der immer wieder gerne mal sagt, wenn du in der Schule bist, dann wird dir das Lesen verleidet, weil du einfach total dumme Bücher lesen musst. Also was wir für schreckliche Sachen lesen mussten. Ich glaube, das Schrecklichste, was für Jahre mir die Freude an Literatur genommen hat, war, dass wir das Parfüm lesen mussten. Was für ein schreckliches Buch.
Ich sage jetzt nicht, dass ich das Parfüm freiwillig gelesen habe, ne, privat. Egal.
Aber richtig cool. Und es, die schönste, wir müssen etwas lesen, Erinnerung, war tatsächlich Momo. Und das war auch so der Grad an Grusel und Eskapismus, den der, weiß ich nicht, 10-jährige Philipp ausgehalten hat, ohne dass er panisch nachts aufgewacht ist. Also es ist ein fantastisches Kinderbuch und die kleine Elea wird das sozusagen auch mal irgendwann lesen müssen.
Hm.
Und wenn ich vorgelesen. In der Schule, dann von mir aus.
Vorgelesen kriegen.
Ich vermische nun gleich mal unser Hauptthema, nämlich das letztjährige Pottwichteln mit meiner Medienschau. Das RPG and More Pottwichteln da draußen, das kennt ihr ja alle schon, das organisiere ich ja nun schon seit sehr vielen Jahren. Hier beschenken sich die unterschiedlichsten Podcasts und manchmal auch YouTube-Channel und Twitch-Streams gegenseitig mit jeweils 2 Themenwünschen, von denen dann mindestens einer im Zeitraum von 3 Monaten, also um die Weihnachtszeit rum, umgesetzt werden soll. Und weil wir ja StreberInnen sind, versuchen wir jedes Jahr, jedes Thema wenigstens mal kurz anzureißen. So auch dieses Jahr, also mit dem Thema vom letzten Jahr. Aber weil 15 Podcasts teilgenommen haben und das folglich 30 Themen wären, haben wir uns auf einen Kompromiss geeinigt. Wir besprechen nämlich immer nur jeweils einen Themenwunsch pro Podcast. Und wenn wir uns nicht einig sind, welchen wir nehmen, dann kämpfen wir das mit Steinschere Papier aus. Und zwar hier live vor euch allen.
Ja. Yeah.
Bei unseren Freundinnen von Nerd ist ja Hobby waren wir uns aber rasch einig. Die haben den Podcast Sandkastenspiele nämlich beschenkt mit Female Rage und mit Trends und Mode in deiner Spielwelt. Und du, Elea, hast gleich gesagt, dass du Female Rage wolltest.
Hey.
Und ich bin damit auch super fein, denn so kann ich direkt noch meine Medienschau unterbringen.
Perfekt.
Ich habe nämlich den feministischen Horrorroman Das Beste sind die Augen als 8 Stunden und 31 Minuten langes Hörbuch gehört. Ich hätte aber natürlich auch einfach die 352 Seiten lesen können. Und eben jener Roman wird dem Genre des Female Rage zugeordnet. Und ich bin ehrlich, wenn das Thema nicht ein Pottwichtelgeschenk gewesen wäre, hätte ich niemals von diesem Genre erfahren. Und so richtig weiß ich auch nach dem Hören immer noch nicht, was das eigentlich sein soll. Und daher frage ich einfach mal die erfahrene Autorin hier im Raum. Was zum Teufel ist denn Female Rage?
Ich würde sagen, Female Rage ist kein Genre in dem Sinne. Es ist ein Motiv vielmehr. Und eines, das jetzt nicht bloß irgendwie in der Literatur oder im Film irgendwie eine Rolle spielen kann, sondern natürlich auch einfach im Alltag. Und es beschreibt einfach die berechtigte Wut von Frauen, aber auch von Flinter generell, also Frauen, Lesben, Inter, nicht-binären, Trans-Agender-Menschen, über bestehende Ungerechtigkeiten, unter sei es Gewalt, sei es Unterdrückung, Diskriminierung. Und diese Wut ist sozusagen die Reaktion auf diese erlebten Ungerechtigkeiten, auf strukturelle Probleme. Und diese Wut kann eben auch Motiv oder Tonalität von einem Film oder von einem Roman mitprägen. So würde ich das formulieren. Laienhaft, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob es eine feststehende Definition von Female Rage gibt. Ich glaube nicht.
Okay, jetzt wird mir einiges ein wenig klarer, wenn ich so über den Roman nachdenke. Okay, ich versuche es mal zusammenzufassen. Der handelt von der jungen US-Koreanerin Jiwon, die aus ärmlichen Verhältnissen kommt und die immer neue Schicksalsschläge verkraften muss. Erst verlässt ihr Vater die Familie, was in ihrem Kulturkreis einfach undenkbar ist. Dann verliebt sich die Mutter in einen absoluten Klischee-Trump-Fan, welcher Asiatinnen fetischisiert. Oh, ich hab's mal raus, das Wort geschaffen, ohne mich zu verhaspeln. Nochmal, fetischisiert, ich kann's nennen, langsam. Und der erwartet dann halt, dass ihn sowohl die Mutter als auch Jiwon und ihre Schwester total devot als neuen Hausherrn akzeptieren. Dazu ist die Schule schwierig und so ein wenig bisexuelle Liebesproblemchen gibt es auch noch, sodass Jiwon unter diesem riesigen emotionalen Druck beginnt, so eine Art ungesunden Fetisch und später auch einen ziemlichen Heißhunger auf blaue Augen zu entwickeln. und dann wird sie zur Serienmörderin. Oder auch nicht. Wer weiß, das ist mir am Ende, um ehrlich zu sein, immer noch nicht 100% klar, weil die Geschichte ein paar Logiklöcher hat, die ich auch nach intensivem Nachdenken nicht so richtig füllen konnte. Der Serienmörderplot an sich bietet jedenfalls erstmal genau das, was Fans von Horror-Thrillern mögen, nämlich Blut und Ekel und Morde und ausführliche Exkurse darüber, wie es sich anfühlt und wie es schmeckt, wenn man Augen zerkaut. Und das ist ultra bäh. Da ist mir mitunter schlecht geworden. Sowas kann ich ja gar nicht haben. Aber dieser Teil der Handlung nimmt nicht mal die Hälfte der Geschichte ein, denn primär steht Siobhans Familienleben mit eben diesem neuen Stiefvater im Mittelpunkt. Und auch aus persönlichen Gründen hat mich dieser Handlungsstrang wirklich mitgerissen, einfach weil er so unglaublich realistisch ist. Ich hatte es ja schon mal im Podcast erwähnt, eine meiner Ex-Freundinnen war ja Thailänderin. Und als wir zusammenkamen, war ich so voller Optimismus, weil ich dachte, ich komme jetzt so in eine weltgewandte, weltoffene, internationale Multikulti-Bubble, die mich menschlich und kulturell weiterbringt. Spoiler, das absolute Gegenteil ist eingetreten, weil 90% der Thai-Freundinnen meiner Ex-Freundin halt absolut klischeemäßig von irgendwelchen uralten Opas oder AfD-Insels eingekauft wurden, also wirklich eingekauft wurden, weil sie mit deutschen Frauen nicht klarkamen und weil die sich daran aufgegeilt haben, Achtung, ich überspitze das jetzt mal ein bisschen, dass die Thai-Girls auch mit 30 oder 40 noch so aussehen wie Minderjährige. Und alles, was die Autorin Monika Kim, die selbst koreanische Immigrantin der zweiten Generation ist, hier in diesem Roman beschreibt über diesen Stiefvater, also wie er sich verhält, was er sagt, was er denkt, ist zu 100% authentisch. Und das ist der eigentliche Horror. Und an diesem Punkt hat mich die Geschichte halt total abgeholt, weil ich meine Erfahrungen und Erkenntnisse in diesem Roman wiedergefunden habe. Aber ich kann halt überhaupt nicht einschätzen, ob jemand das Beste in die Augen auch mögen würde, wenn er eben nicht solche Erfahrungen gemacht hat. Denn der Serienmörderplot gerät fast ein wenig zu sehr in den Hintergrund und damit wird ja eigentlich das Buch beworben und als Krimi-Thriller taugt er nicht wirklich. Achtung, jetzt kommt so ein kleiner Spoiler, aber damit ihr nachvollziehen könnt, was ich meine. Es gibt so eine Stelle, an der wird eine andere Person als der augenfressende Serienmörder identifiziert, weil Siobhan ihre Tatwaffe bei ihm platziert hat. Nur sind nicht seine, sondern ihre Fingerabdrücke auf dem Messer. Aber das überprüft irgendwie niemand. Warum sollte man es auch überprüfen, ob die Tatwaffe irgendwelche Fingerabdrücke hat? Also, ihr merkt, es gibt hier einige inhaltliche Kritikpunkte. Und unter anderem auch, ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Interpretation von feministisch ist, aber so wird dieses Buch halt beworben. In diesem Roman gibt es nur Männerhass. Alle Männer in diesem Roman sind das abgrundtief böse. Ich meine, ich komme damit klar, ich habe jetzt kein kleines Ego, aber es ist schon sehr offensichtlich, dass hier Männer sehr gehasst werden. Aber trotz dieser ganzen Kritikpunkte und trotz der Logiklücken und trotz diesem hohen Ekelfaktor habe ich das Hörbuch halt innerhalb von 2 oder 3 Tagen begeistert weggehört, weil es halt wirklich spannend ist. Aber ich tue mich unglaublich schwer mit einer Bewertung. So direkt nach dem Hören war ich deutlich über 4, vielleicht sogar 4,3, 4,4 von 5. Aber je länger ich darüber nachdenke, umso kritischer werde ich. Ich will nicht unter 4 gehen, dafür ist es dann doch zu gut, aber mehr als eine 4,1 mit einer Tendenz zu einer 4, übrigens auch die aktuelle Amazon-Wertung, die ist, glaube ich, sogar ein wenig wieder angestiegen, seitdem ich das Buch gehört habe, kann ich beim besten Willen nicht gehen und ich glaube, du hättest trotzdem deinen Spaß dran. Ich glaube, du wärst so genau die Zielgruppe.
Ich bin gerade schon am Überlegen, ob ich gucke, ob ich das irgendwo herbekomme. Es klingt auf jeden Fall nach Spaß.
Falls das für dich was ist, es gibt die erste Edition auch mit einem wirklich, und ich sage das ja ganz selten, einem wirklich coolen Farbschnitt.
Ah, ich bin ja gar nicht so der Farbschnitt-Fan. Ich glaube, ich wäre auch eher dann im Zweifel fürs Hörbuch. Dann kann ich auf dem Weg zu meinen Serienmördern einfach Geschichten über Serienmörder hören. Das ist doch perfekt.
Stimmt, also ich weiß, es gibt ja Datenschutz und so, aber hast du in deinem echten Berufsleben schon mal jemand gehabt, der Augen isst?
Nee. Das kann ich, ja, also da würde ich mich erinnern.
Und was war das Ekligste?
Oh, das kann ich gar nicht so genau sagen. Es gibt immer unterschiedliche Dinge von Ekel. Wir hatten mal eine Patientin, die sich ganz fies selbst verletzt hat. Sowas finde ich immer ganz schlimm, weil wenn Leute sich das selber antun, das finde ich ganz gruselig. Aber ich bin ja eher, also Body Horror holt mich in Büchern und Filmen immer total ab. Und im echten Leben finde ich es entsetzlich. Das war ich mit meinem Bein jetzt schon überfordert.
Ich finde es ja ganz beeindruckend, dass das Kind lacht die ganze Zeit, während du erzählst von irgendwelchen Verletzungen.
Es guckt gerade begeistert den Juristen an.
Sandkastenspiele hat die Schwafelhelden beschenkt. Und zwar einmal mit Essen beim Rollenspiel, Essen im Rollenspiel und mit Wie wichtig sind Naturwissenschaften beim Weltenbau fürs Rollenspiel?
Mhm.
Hast du da einen Favorit?
Eher letzteres, glaube ich. Über Essen haben wir schon mal eine ganze Folge gemacht, kann ich mich erinnern. Deswegen fühle ich mich da jetzt nicht so bemüßigt, das nochmal zu rekapitulieren. Aber Weltenbau finde ich immer spannend.
Dann gehe ich mit und sage, wir nehmen das.
Cool.
Und ich würde einmal sagen, ich finde Naturwissenschaften sehr wichtig. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel so Hard Sci-Fi, also realistische Science-Fiction, viel spannender finde als Science-Fiction, wo alles durch Magie oder so funktioniert. Warum ich generell ja Magie nicht mag. Ihr wisst ja, ich bin ja kein großer Magie-Fan. Also ja, ich mag Naturwissenschaften. Und Magie ist für mich nicht nachvollziehbar. Und Technik, bla bla, was ich nicht verstehe, ist für mich nicht nachvollziehbar. Deswegen für mich persönlich wäre das wichtig. Aber ich schreibe ja auch keine Geschichten. Du schon.
Hm.
Wie ist es bei dir?
Wie war das? Technologie ist bei einem gewissen Niveau von Magie nicht mehr zu unterscheiden.
Ja.
Ich glaube, das ist immer eine Frage der Dosis und natürlich auch des Genres. Ich gebe dir völlig recht, wenn man Hard Sci-Fi oder sowas schreibt. Und das ist der Grund, warum ich das nicht tue. Da muss man sich mit der Materie auskennen. Und ich war wirklich richtig scheiße in Naturwissenschaften. Also Biologie war noch okay, aber Physik kannst du mich echt vergessen. Da habe ich tatsächlich überhaupt keine blasse Ahnung. Und darum, glaube ich, könnte ich das auch nicht realistisch beschreiben, weil ich es einfach nicht kapiere. Und da kannst du mit Magie genauso kommen, finde ich genauso plausibel. Ich glaube, wenn ich jetzt eher so an den Fantasy-Bereich denke, da ist es ja selten so, dass die Dinge anders funktionieren als in unserer Realität, was die Gesetze der Natur betrifft. Also ich habe zumindest noch keinen Fantasy-Roman gelesen, wo, keine Ahnung, es keine Schwerkraft gibt oder sowas oder wo Wasser aufwärts fließt, höchstens in so Märchengeschichten oder so. Und ich glaube, damit würde man LeserInnen auch grandios verwirren, wenn man tatsächlich so grundlegende Dinge der Naturwissenschaften aushebelt. Wäre vielleicht ein spannendes Experiment, könnte ich mir für eine Kurzgeschichte vorstellen. Aber ich glaube, dass das einen komplett kirre macht, wenn man dann eine Geschichte liest, in der die logischsten Dinge irgendwie nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Und von daher habe ich tatsächlich, was so Naturwissenschaften angeht, mich bisher in den Büchern, die ich geschrieben habe, immer sehr zurückgehalten und einfach gesagt, es funktioniert so wie bei uns. Und fein. Wobei es ja tatsächlich Geschichten, weil du sagst, Magie und Naturwissenschaft, das beißt sich. Es gibt ja durchaus Weltenbausysteme, die das sehr nah zusammenbringen. Also, keine Ahnung, ich muss gerade an Name des Windes denken, wo das Magiesystem auch nach so einem Prinzip von, also nach einem vermeintlich physikalischen Prinzip funktioniert. Solche gibt es schon auch, solche Ideen. Oder dass es halt irgendeine Kraft gibt, irgendein Stoff, der es vielleicht in der Realität nicht existiert, sowas wie eben Äther beim Steampunk oder so, dass bestimmte Dinge dann funktionieren können. Also ich glaube, man kann Magie und Technologie schon auch zusammenbringen. Aber muss man dann auch gut machen? Sonst entstehen vielleicht so Lücken, wo dann irgendjemand kommt, irgendein schlauer Nerd und sagt dann, ha, aber so funktioniert das gar nicht.
Die Schwafelhelden haben Zeittiger beschenkt und zwar einmal mit welche Hilfsmittel online oder am Tisch, würdet ihr empfehlen, um euer Rollenspiel noch immersiver zu machen, abgesehen von Würfeln etc.? Oder das neue Dungeons & Dragons Core-Regelwerk hat Rasse durch Spezies ersetzt, um Fantasy-Vorteilen vorzubeugen. Ist das sinnvoll oder entzieht man damit den Fantasy-Tropes die Grundlage? Sprich, müssen Orks immer grobschlächtig und Elfen immer naturverliebt sein?
Kann ich mir beides vorstellen.
Dann würde ich das zweite nehmen mit dem Dungeons & Dragons Core-Regelwerk.
Okay.
Und ich bin ja auch derjenige von uns beiden, der das öfters spielt.
Ich kenne es tatsächlich inhaltlich gar nicht. Ich würde mich jetzt eher so grundsätzlich auf die Thematik, glaube ich, beziehen.
Ich glaube ich auch. Also Begriffsänderungen sind eine Sache, wo ich überhaupt kein Problem habe. Rasse ist ein verbrannter Begriff, auch bei Fantasy. Spezies geht völlig klar oder Ethnie oder was auch immer man haben möchte.
Ich merke auch tatsächlich, dass ich drüber stolpere. Also wenn ich in alte Bücher schaue mittlerweile. Ja. Früher wäre mir das überhaupt nicht aufgefallen, aber mittlerweile cringe ich kurz, wenn ich es irgendwo lese.
Was mich aber tatsächlich so ein bisschen stört, regelmechanisch, ist tatsächlich, dass Fantasy-Völker nicht bestimmte Vor- oder Nachteile mehr haben. Also ganz blöd gesagt, so ein Gnom, der, weiß ich nicht, 1 Meter groß ist, hat nun mal nicht so einen Stärkebonus wie einen Oger, der 3,50 Meter groß ist. Und sagen wir, eine normschöne Person, sagen wir mal eine Elfe, hat bestimmt in einer normschön geprägten Welt einen größeren Charisma-Bonus als die hässlichste Fantasy-Spinne, die du dir vorstellen kannst. Dass das rausgenommen wird aus manchen Systemen, um, weiß ich nicht, Fantasy-Spinnen nicht zu verletzen, ich übertreibe es jetzt mal bewusst, finde ich ein bisschen schwierig.
Ich würde nicht so weit gehen. Ich würde sagen, dass es Leuten halt mehr Freiheiten gibt. Also, dass es ihnen halt mehr Raum gibt, diese Figuren zu gestalten. Also, ich weiß es bei D&D tatsächlich nicht, aber bei Shadowrun ist es genauso passiert. Also, bei Shadowrun war es zum Beispiel so, dass Trolle zum Beispiel einen Klugheitsmalus bekommen haben in den alten Systemen. Das heißt, du konntest kein, also, ne, wenn du halt so Regelwerk-Fetischisten hattest, die konnten dann immer hingehen und sagen, nee, du kannst keinen promovierten Troll spielen oder sowas oder einen Trollwissenschaftler, weil die sind ja blöd. Und das finde ich dann schade, weil das ist zu einseitig gedacht, finde ich. Man sieht ja auch, dass Menschen einfach und auch andere Spezies das Gleiche haben ja in sich eine große Varianz. Es gibt sehr kluge und nicht so kluge Menschen. Es gibt starke und nicht so starke. Also die Varianz ist ja innerhalb von einer Gruppe schon sehr groß. Bei so körperlichen Attributen, da kann ich noch mitgehen. Also, dass man sagt, okay, wenn da irgendwie so ein 5-Meter-Typ vor dir steht oder so, dass der dann vielleicht auch kräftiger ist als so ein kleines Männchen, da könnte ich mitgehen. Da ist es vielleicht eher eine Frage von rollenspielbezogenem Balancing, ne? Wie man das dann, damit nicht, keine Ahnung, der Gnome keine Chance hat, wenn irgendwie so ein Troll ihm gegenübersteht. Aber bei den geistigen Eigenschaften, da finde ich es okay, wenn man die einfach rauslässt und sagt, man überlässt den Spielenden. Wenn die das mögen, ne, dann skillst du halt Charisma hoch oder dann skillst du halt Klugheit überhaupt nicht oder welche Stats du auch immer hast. Finde ich dann fair, aber man hat die Wahl, auch anders zu entscheiden. So würde ich es sehen.
Ich glaube, ich finde es immer problematischer, je näher diese Fantasy-Wesen an, sagen wir mal, echten Kulturen angelehnt sind. Ja. Also sagen wir mal, einen Manticore oder so, also so ein Löwe mit ein bisschen Zeug drumherum. Wenn der einen Bonus auf Dummheit kriegt oder so, ist das nicht so schlimm. Wenn du, sagen wir mal, einen Ork hast oder so, der in manchen Fantasy-Geschichten mit bestimmten Ethnien verknüpft ist als Vorbild, dann ist das nicht mehr so cool.
Genau, das war zum Beispiel bei Shadowrun schon ganz stark, dass du gemerkt hast, gerade so in diesem US-amerikanischen Setting, dass so die Orks und Trolle eine sehr starke Nähe hatten zur schwarzen afroamerikanischen Hispanic-Bevölkerung, auch optisch, wenn die so abgebildet waren in den älteren Regelwerken. Und da ist es dann natürlich schon schwierig, sehr schwierig. Von daher, da finde ich es eine gute Entscheidung. Klar, wenn die so weit weg sind, bei einem Einhorn, wenn das einen Charisma-Bonus kriegt, bin ich auch einverstanden oder so. Habe ich jetzt auch keinen Schmerz mit.
Oh ja, Einhörner sind cool. Dann haben wir Zeitiger, der die Weltenbaustelle beschenkt hat. Und da muss ich eigentlich fast nicht vorlesen, weil du hast schon mir geschrieben, du willst dieses Thema unbedingt besprechen, aber ich lese trotzdem beide vor. Und zwar Thema 1, deutsche Feedback- und Kommentarkultur. Nicht geschimpft ist Lob genug? Oder welche Nerd-Bubbles mit geringen Berührungspunkten sollten unbedingt mehr miteinander machen?
Echt, habe ich mich dazu schon geäußert? Was wolltest du denn unbedingt machen, Philipp?
Erinnere dich mal. Du wolltest unbedingt die deutsche Feedback- und Kommentarkultur machen.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Wobei tatsächlich Nerd-Bubbles, die mit anderen Bubbles verknüpft worden sind, hatten wir schon mal irgendwo beim Ask Me Anything. Ich habe damals, es war mit dem André noch, und ich habe gesagt, ich möchte gerne die richtig knallharten Hip-Hop-Bitches haben, die zusammen mit den Rollenspielern ein Team bilden und dann, wenn sie Konflikte haben, irgendwie so Battle-Rappen, sowas wie, weiß ich nicht, das neue DSA ist scheiße, yo, oder so. Das schneide ich raus, das war zu cool.
Das kommt dann vorne ins Intro.
Nein, du möchtest was sagen zur Feedback- und Kommentarkultur.
Ich wusste gar nicht, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich dazu sagen wollte.
Dann sage ich was, es gibt sie einfach nicht mehr. Ich sehe es ja auch bei uns, ich sehe es beim Blog, vor allen Dingen sehe ich es aber halt auch beim Podcast, wie zwar die Klicks und Downloads und Fans und so weiter ansteigen, aber das direkte Feedback einfach nicht mehr vorhanden ist. Also dass jemand in die Kommentare was schreibt oder so, oder dass mal Sterne vergeben werden, kommt so selten bis überhaupt nicht mehr vor. Was früher, nach jeder Folge gab es früher Kommentare, 2, 3, 4, 5, 6 Stück Diskussion teilweise. Und heutzutage, es wird konsumiert, es wird mehr konsumiert. Mhm. Das freut uns sehr. Vielen Dank dafür. Aber wir bekommen kein Feedback, ob das gut oder schlecht ist. Also ganz selten mal, wenn irgendwas kritisch war oder so, dann heißt es, war nicht so geil. Ich glaube, den letzten Kommentar auch dazu, das ist schon wieder 2 Jahre her, das war irgendwas mit Jörg damals noch. Aber seitdem, weiß ich nicht.
Ja, also ich würde das unterschreiben, weil also ich selber kriege es jetzt nicht mehr ganz so stark mit. Ich habe jetzt länger nichts Neues mehr rausgebracht an Büchern und dass dann die Rezensionen zurückgehen im Laufe der Zeit, das ist ja normal. Aber auch bei den KollegInnen merke ich schon auch, dass es weniger wird. Also dass selbst so die typische Amazon-Rezension, die Leute früher dann doch immer manchmal noch geschrieben haben, immer seltener wird, was sicherlich auch daran liegt, dass man mittlerweile ja einfach nur Sterne vergeben kann und das dann doch einige mal tun. Aber da merkt man auch, dass nicht so viel mehr zurückkommt. Und leider muss ich mich auch selber an der Nase fassen, dass ich es auch nicht mehr so oft mache. Ich habe jetzt mal wieder angefangen, ein bisschen meinen Goodreads zu pflegen und mal wieder ein paar Reviews über Bücher oder Hörbücher zu schreiben, die ich gehört, gelesen habe, weil ich es auch sehr habe schleifen lassen. Und von daher, das war auch was ich mir vorgenommen habe. Aber es stimmt. Und ich weiß gar nicht, ob es daran liegt, dass die Leute weniger Zeit haben oder vielleicht auch weniger Lust haben irgendwie auf potenzielle Konflikte. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das ist umgekehrt auch so unterschiedlich. Ich glaube, es gibt so Extreme auch, weil zum Beispiel gibt es dann andere Communities, in die ich jetzt nur so am Rande reingucke, Labs und so weiter, wo dann über Discord oder so wirklich extrem viel diskutiert wird. Und zwar so viel, dass ich dann immer schon die Reißleine ziehe. Ich sage, das kann ich überhaupt nicht leisten, da die ganze Zeit up to date zu bleiben. Also ich glaube, es ist so ein bisschen ambivalent.
Ich glaube, was auch so ein bisschen das Kommentieren einen verleidet, ist, dass du auch auf dein Kommentieren kein Feedback mehr bekommst.
Das stimmt.
Ich kann ja sagen, damals, als wir noch alle emsig Twitter benutzt haben, ich habe zu jedem Film, den ich irgendwie gesehen habe, eine Filmrezension kurz, wenigstens einen Tweet oder so geschrieben. Und es gab immer Likes und Kommentare und so weiter und so fort. Das ist damals bei Twitter schon weniger geworden, dass es dann irgendwie Feedback dazu gab. Jetzt bei Blue Sky, obwohl ich da viel mehr Follower habe und auch die Bubble eigentlich viel mehr drauf ist auf mein Themengebiet, wenn du da eine Filmrezension schreibst und wenn es nur ein Thread ist oder so, ein Tweet, ich weiß gar nicht, wie das
heißt.
Ein Skeet, gibst du vielleicht noch ein Mitleidsleid von der lieben Jasmin Neitzel. Vielen Dank dafür, ich mag dich so sehr. Aber das war's tatsächlich. Und will ich für ein Like irgendwie, wenn ich abends um 11 aus dem Kino komme, noch mir einen wohlformulierten Skeet? Nee, will ich auch nicht. Nee.
Ja, also ich glaube, es hat wirklich viel auch mit dem Tod von Twitter zu tun. Also mir fällt auch auf, dass auf Blue Sky irgendwie das sehr random ist. Manchmal habe ich irgendwie Posts, wo wahnsinnig viele Leute drauf reagieren und dann passiert wieder sehr lange gar nichts. Ich glaube, man müsste da sehr viel aktiver sein und sehr viel mehr machen. Und dafür habe ich auch die Zeit nicht. Und dadurch erlebe ich das leider auch ein bisschen so, dass da nicht so viel zurückkommt. Aber wie gesagt, muss ich mich auch selber an der Nase fassen. Da bin ich auch nicht viel aktiver, glaube ich, insgesamt.
Ja. Außer du setzt voll auf Krawall irgendwie. Wenn ich irgendwo noch was schreibe, keine Ahnung, DSA ist super scheiße oder so, dann kommt noch so ein paar Mitleids-Likes und vielleicht Kommentare von nein, das ist das beste Rollenspiel aller Zeiten. Zumindest in der ersten Edition.
Ja, so ein bisschen Clickbait und Ragebait.
Das wollen wir ja eigentlich auch nicht. Wir wollen ja eigentlich vernünftige Menschen sein.
Ja.
Also, fasst euch ein Herz. 5 Sterne Apple und iTunes.
Genau,
Call-Check. Das ist das Gleiche. 5 Sterne bei Spotify und so weiter. Das wäre schon nett. Dann, die Weltenbaustelle beschenkt den Würfelhelden mit 1. Was macht für dich ein weihnachtliches Setting aus? Oder 2. Andere Welten bauen.
Ich glaube, andere Welten bauen könnte ich jetzt ungefähr, keine Ahnung, so einen 3 Stunden TED-Talk halten. Da tue ich mich jetzt schwer mit einem Fokus. Aber wenn du das gerne besprechen möchtest, können wir das tun.
Ich glaube, wir haben schon so oft darüber gesprochen.
Ich glaube auch.
egal was für ein Rollenspiel-Podcast es so gibt, und ich nehme mich da auch nicht aus oder ich nehme uns da auch nicht aus, weil wir sind genauso, jeder Rollenspiel-Podcast besteht zu 90%, wenn er jetzt nicht gerade so produktspezifisch ist wie unserer, aus, wie baue ich Welten und wie bin ich ein guter Spielleiter, eine gute Spielleitung.
Das stimmt wahrscheinlich.
Also nein, dann bleiben wir, was macht für dich ein weihnachtliches Setting aus? Und ich denke einfach Weihnachten. Also dann aber auch voll die Klischees raushauen, voll, von den Zuckerstangen, ja, über den Weihnachtsmann, über das rotnasige Rentier und Geschenke. Passt natürlich nirgendwo rein, also weiß ich nicht. So eine Fantasy-Welt, D&D, Aventurien, was weiß ich. Da sollte es kein christliches Fest geben und auch keinen Weihnachtsmann und kein Coca-Cola-Weihnachtsmann vor allen Dingen.
Oh ja.
Aber Fakt, wenn ihr Weihnachten wollt, dann richtig tief rein mit 3 Meter hohem Schnee und Schlitten und allem drum und dran. Dann muss auch alles weihnachtlich sein.
Voll, also Schnee ist ganz wichtig für mich auch. Wobei für mich auch theoretisch selbst ohne Weihnachtsbaum und das, all diese, sagen wir mal, eher christlich konnotierten Aspekte, sagen wir mal, so eine Hütte im Schnee mit irgendwie so Kamin und cozy und das hat auch was Weihnachten, obwohl es eher was Winterliches ist, aber dadurch, dass Winter und Weihnachten bei uns halt zeitlich doch immer recht zusammenfällt, zumindest in unseren Breitengraden, ist die Assoziation, finde ich, auch direkt da, dass man eher an so eine Winterambiente denkt. Von daher, das könnte ich mir in Aventurien auch vorstellen. Dann irgendwie einen schönen Tee oder einen Glühwein. Schon gut.
Dann kommen vielleicht jetzt die kniffligsten Sachen. Der Würfelheld hat nämlich Schattenläufer beschenkt, entweder mit erstelle eine World Wide Wrestling Promotion und stelle diese vor oder erstelle für dein Lieblingsspiel einen behinderten Charakter und stelle diesen vor.
Beides schwierig aus dem Ärmel zu schütteln, finde ich. Vor allem, weil ich keine Ahnung von Wrestling habe. Also von daher bin ich da irgendwie raus.
Dann entscheide ich mich für Wrestling und ich baue einfach darauf auf, was wir schon mal hatten. Wir haben ja schon mal aus Spaß unsere Ringnamen gesagt. Und wir waren ja Captain Cancel und der Vogue Warrior.
Ja, sehr gut, genau.
Und dann machen wir natürlich eine super, duper, mega, woke, super political correctness, DEI Promotion mit allem drum und dran.
Mit 5 Sternchen und in vegan und...
Genau. Und wer sich allein wagt, einen Doppelpunkt zu nehmen anstatt ein Sternchen, der kriegt schon das erste Mal aufs Maul.
Wird gecancelt.
Ich glaube, das möchte niemand sprechen.
Ach ja, warum nicht?
Schattenläufer beschenkt Hochleveln-Podcast mit entweder totgeglaubt, die Rückkehr von gefakten, vermeintlichen oder tatsächlichen Toten oder Cash-Cow-Nerd kommt nach dem MCU und Star Wars Overkill bald der Fantasy Overkill. Auch da hast du gesagt, du willst unbedingt was machen. Was wir vergessen, gibt's zu.
Ja, ich hab's nicht vergessen. Ich fand die erste Frage interessanter. Ich habe tatsächlich zur zweiten gar keine so große Meinung, aber kann ich mal irgendwas ausdenken, irgendeine Meinung.
Nein, du bist ja beruflich auch mit Tod beschäftigt, deswegen kannst du über Tod reden, wenn du möchtest.
Ja, wahrscheinlich. Tatsächlich war mein erster Gedanke, ich habe mir überlegt, ob ich überhaupt jemals irgendwann mal einen Film oder eine Serie oder ein Buch hatte, bei dem ich es gut fand, wenn ein Charakter, der eigentlich schon tot war, wiederkam. Und ich glaube, ich fand es immer blöd.
Also ich mag Ostern, um ehrlich zu sein.
Ostern ist ganz okay, ja. Der Dude war ganz okay. Es war auch so ein woker Typ, habe ich gehört. Der war doch gar nicht so witzig.
Entschuldigung, erzähl weiter.
Auf jeden Fall so dieser Trope, dass Leute quasi sterben und dann trauern alle und alle sind überzeugt, der ist jetzt tot. Und dann heißt es am Ende, Edge Badge, der ist gar nicht tot. Ich glaube, den mochte ich noch nie. Weil ich bin ja doch irgendwie ein emotionaler Mensch. Ich kann mich auch sehr, also wenn es gut gemacht ist und irgendwie dramatisch, dann denke ich mich da auch rein. Dann ist es irgendwie auch emotional involviert einen, ja, wenn der Charakter, den man mochte oder vielleicht auch nicht, stirbt. Und dann, wenn das sozusagen alles so irrelevant wird auf einmal, weil es gar nicht echt war, das mag ich nicht besonders gerne. Also bin ich kein großer Fan von.
Ich mag so die Perspektive des Überraschten auch nicht. Was ich ganz cool finde, ist, wenn du sozusagen die Perspektive einnimmst von den Leuten, die gerade ihren Tod faken.
Ah, okay, und, das stimmt. Das
und dann versuchen, nicht entdeckt zu werden, vielleicht auch planen und sagen, wie kann ich alle glauben lassen, dass, weiß ich nicht, meine Leiche im See schwimmt oder so.
Stimmt.
Eine deiner Lieblingsserien dieses Jahr, glaube ich, war es ja sogar, ist ja Resident Alien.
Mhm.
Tolle Empfehlung, super Serie, habe ich dank dir geguckt, ist fantastisch.
Und ich hätte da Promotion nehmen sollen. Es gab so viele Leute, die gesagt haben, ich habe das deinetwegen geguckt, die war gut.
Und da geht es ja auch genau darum, dass versucht werden muss, irgendwie den Tod zu faken.
Ja, das stimmt.
Fantastisch. Also das finde ich spannend.
Das stimmt, ja. Wenn man als Zuschauerin oder Lesende nicht im Dunkeln gelassen wird, sondern diese Geschichte mitverfolgt sozusagen, weil man jetzt nicht irgendwie an der Nase rumgeführt wird, sondern das eben mit weiß, mit dem Protagonisten. Ja, das stimmt.
Was ich so ein bisschen sehr ausgelutscht finde, ist, was nochmal eine andere Perspektive ist, wenn irgendjemand gestorben ist und du versuchst, ihn wiederzubeleben.
Ja, das stimmt.
Das passt ja sehr gut auch zu Xulu irgendwie. Du bist ja so ein großer Xulu-Fan. Oder beim Fantasy irgendwie der Necromancer, der dann die Skelette auferstehen lässt. Das ist schon sehr klischeehaft irgendwie. Ich mag das nicht so, aber es ist auch dann alles ein bisschen magisch und ihr wisst ja, Magie ist nicht so meins.
Ja, genau, das stimmt. Ja, das stört mich jetzt dann tatsächlich gar nicht so. Aber so, keine Ahnung, der Evil Overlord, der dann plötzlich wieder aufersteht und dann auf einmal wieder böse ist oder so, da bin ich jetzt, also looking at you, Harry Potter, das ist auch nicht so mein Lieblingsthema oder Trope so insgesamt. Das kann man, glaube ich, irgendwie cooler gestalten. Tod als Thema kann man ja auch richtig interessant und spannend machen, aber irgendwie sind mir halt nur so Klischees eingefallen, die mir bisher nicht so richtig mich nicht so richtig abgeholt haben. Vielleicht gibt es ja irgendeine coole Empfehlung oder so von jemandem zum Thema Kommentare und so.
Jetzt können wir tatsächlich so ein paar Themen überspringen, einfach weil wir sie schon bearbeitet haben, nämlich letztes Jahr. Denn wir bekamen damals vom Hochleveln-Podcast Bösewichte und Antagonisten, das ist ein ewig langer Text, den lese ich jetzt nicht vor, und wie viele SpielerInnen eine Rollenspielrunde bilden.
Genau.
Da haben wir ausführlich drüber geredet, in einer sehr guten Folge, wie ich finde. Und wir haben was vergeben, und zwar an Per Anhalter durch die Fantastik. Das war nämlich Humor und Hilfe, meine Partnerin hasst mein Hobby. Das waren zwei wunderbare kurze Bonusfolgen, jeweils über, weiß ich nicht, 20 Minuten.
Die waren sehr schön, ja.
War sehr schön. Wie gesagt, die sind, weiß ich nicht, 10, 15 Folgen zurück. Einmal durchscrollen jetzt gleich. Mhm. Euer Spotify oder so. Oder euer Audible. Man kann tatsächlich über Audible auch hören, habe ich festgestellt.
Tatsächlich. Faszinierend.
Ja, okay. Dann, Per Anhalter durch die Fantastik beschenkte den Drachentöter-Podcast mit entweder Filmindustrie, gibt es heute eigentlich noch richtige Meisterwerke, oder vom Hobby zum Beruf würde ich mit Rollenspiel Geld verdienen wollen.
Hm? Ich bin mit beidem grundsätzlich okay.
Ich glaube, ich nehme Themenvorschlag 2, vom Hobby zum Beruf würde ich mit Rollenspiel Geld verdienen wollen. Und ich glaube, jeder von uns würde sehr gerne mit Rollenspiel Geld verdienen wollen.
Aber man kann kein Geld verdienen mit Rollenspiel.
Aber man kann in den allerseltensten Fällen damit Geld verdienen. Und vor allen Dingen auch in den allerseltensten Fällen mit Kreativität.
Ja,
das sind ja dann alles so Zulieferjobs. Wir hatten ja letztens den Shadowrun-Chefredakteur bei uns. Nee, nee. Kleine Lea hat auch eine Meinung dazu.
Findet das nicht toll.
Ich glaube, dass komplett Rollenspiel zu wenig Geld abwirft, um damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen, wenn man jetzt nicht gerade, sagen wir mal, Pegasus ist, wo auch das Rollenspiel nur ein Zubrot ist vom eigentlichen Brettspielen. Oder beim Verlag Thorsten Loff beispielsweise, wo ja mein Rollenspiel damals erschienen ist. Da ist ja auch die Rollenspielsparte nur ein Zubrot oder quasi sogar nur ein Merchandise zu den eigentlichen Romanen, die das Geld reinbringen. Also ich habe zum Beispiel nicht genug Geld verdient mit meinem Rollenspiel, obwohl es sich wirklich gut verkauft hat für ein Indie-Rollenspiel, als dass ich davon auch nur einen Monat leben können würde.
Das ist das, du brauchst halt einen wahnsinnig hohen Output letzten Endes oder halt einfach immens hohe Verkaufszahlen und dann arbeitest du wahrscheinlich trotzdem einfach sehr viel umsonst am Ende. Ich meine, das tun wir ja sowieso, aber wir tun es halt als Hobby und da kann man dann immer noch sagen, so, aber heute nicht, ja. Oder, sorry, ich schaffe das jetzt nicht mehr, dieses Szenario fertig zu schreiben, lass uns was anderes spielen. Das ist dann alles machbar. Wenn es ein Job ist, ist es ein Job und dann musst du halt auch liefern. Und das wäre mir persönlich, glaube ich, zu viel Stress und Druck. Das mag ich ja schon bei meinen Romanen nicht. Deswegen bin ich ja auch keine Vollzeitschriftstellerin geworden.
Jetzt ist es fast schade, dass wir nicht den Karl-Heinz Zapf dabei haben, sonst könnten wir nämlich noch ein anderes Thema aufmachen, nämlich mit dem Leiten eines Rollenspiels Geld verdienen, denn wir wissen, das ist so das ultimative Trigger-Buzzword für Karl-Heinz Zapf, der dann 20 Minuten lang durchrentet. Ja, also ich glaube, man kann es zusammenfassen mit wollen unbedingt. Jeder möchte gerne mit seinem Hobby Geld verdienen. Unabhängig davon, dass es sich nicht lohnt, ist es denn noch ein Hobby? Also wenn ich mir überlege, auch den Podcast hier oder meinen Blog vor allen Dingen, Bloggen mache ich ja zeitlich noch ein bisschen mehr tatsächlich als Podcasten, und ich müsste für Geld das machen, dann ist es einfach kein Spaß mehr, wenn du weißt, du musst jetzt dieses Ding noch fertig schreiben. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich im Blog nicht mehr die Klicks zähle. Also ich habe keinen Counter mehr drin seit der DGSVO. Erstens wegen Datenschutz, bla bla bla. Vor allem aber auch, weil es mich unfassbar befreit hat, dass ich nicht mehr von, ich glaube, der beste Moment, den ich jemals mit meinem Blog hatte, waren 20.000 Klicks. Und da nicht mehr hinzukommen, stresst mich. Und ich meine, jedes Jahr wird der Podcast besser, was die Klickzahlen angeht. Angenommen, wir haben mal ein schlechtes Jahr, es geht wieder runter. Es würde mich unendlich stressen, wenn plötzlich wir nur noch die Hälfte an Klicks hätten. Ich sehe es ja schon, wenn wir eine Folge haben und wir haben eine Folge, die Zahl X hat, und dann hast du mal ein wirklich schlechtes Thema rausgesucht. Und unabhängig davon, wie gut wir jetzt performen vor dem Mikrofon, und einfach aus irgendwelchen Gründen oder weil zu dem Zeitpunkt kommen 20 andere Podcasts auch zeitgleich raus und wir haben nur die Hälfte der Klicks in den ersten 3 Tagen, das sind schlaflose Nächte.
Das stimmt, ja. Es gibt ja tatsächlich sogar psychologische Studien dazu, wenn du Kindern oder ich glaube, es ist mit Kindern, nicht mit Erwachsenen gemacht worden, aber wenn du denen Geld gibst für Dinge, die die ohnehin gerne tun, dann haben sie weniger Lust drauf. Und ich fürchte, dass einem das auch passieren kann, wenn man sein Hobby zum Beruf macht unter Umständen. Also sicherlich nicht immer, aber das Risiko besteht.
Dann der Drachentöter-Podcast beschenkt den Gruftschrecken mit entweder Transhuman versus Cyberpunk, welche Settings könnt ihr empfehlen? Oder heutzutage ist Rollenspiel gleich Dungeons & Dragons. Wie steht ihr dazu?
Ich habe zum ersten nicht so viele Ideen. Zum zweiten vielleicht.
Ich würde auch das zweite Thema tatsächlich nehmen.
Gut.
Und ich habe eigentlich immer gedacht, nein, also wer sich irgendwie mehr damit beschäftigt, als ich spiele ab und zu mal Dungeons & Dragons, der weiß, und wenn er nur mal quer liest oder so, oder wenn er, was weiß ich, auf der Konsole Cyberpunk spielt, der weiß, es gibt mindestens noch ein anderes Rollenspiel. Oder, meine, Cthulhu ist ja das bekannteste Zweitsystem, was es so gibt. Wenn du in Deutschland bist, kommst du um DSA immer noch nicht drumherum. Aber um jetzt ein praktisches Beispiel zu nennen, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich sag's einfach mal. Ich hatte ein langes Telefongespräch mit den wirklich super netten Leuten, liebe Grüße, von Zaubermerch, die uns eben den Tee gesponsert haben. Und die wussten zum Beispiel nicht, dass es neben Dungeons & Dragons noch andere Rollenspiele gibt am Anfang.
Krass.
Und wenn du dich unterhältst irgendwie mit manchen FachhändlerInnen, die dann auch sagen, ja, wir müssen den Leuten erstmal erklären, es gibt nicht nur Dungeons & Dragons, weil die Leute nur Dungeons & Dragons kennen. Also offensichtlich ist alles Dungeons & Dragons.
Ich glaube, es kommt echt drauf an, wen du fragst. Also natürlich, Dungeons & Dragons ist das größte und das am besten finanzierte Rollenspiel weltweit. Und das hat einfach in der Popkultur mittlerweile auch sehr viel Referenz gefunden. Das hat, glaube ich, schon angefangen hier mit Big Bang Theory, wo das rezipiert wird, dass extrem viele Leute geguckt haben und mittlerweile mit Critical Role und dem Kinofilm und so weiter. Deswegen kennen, glaube ich, viele Leute, die sonst überhaupt keine Berührpunkte haben mit Rollenspiel, am ehesten halt Dungeons & Dragons, weil die Leute halt nicht Shadowrun spielen in Serien oder Filmen oder so. Und bei Stranger Things, glaube ich, kommt es auch vor. Also alles so große Serien mit einem großen Franchise. Und ich glaube, wenn du aber in die Rollenspielszene reingehst, dann glaube ich, ist die Bedeutung von D&D innerhalb der Rollenspielszene gar nicht so groß, wie sie nach außen aussieht, weil eben doch sehr viele Leute sehr unterschiedliche Dinge spielen. Also klar gibt es die das casual einfach ein bisschen D&D spielen, aber wenn ich mir angucke, wie groß mittlerweile eben gerade so diese Erzählspielszene ist und eben auch die Oldschool-Szene und so weiter, ich glaube, das ist dann innerhalb, wenn man in die Szene reinguckt, schon deutlich differenzierter. Ich glaube, es ist halt so ein bisschen so, keine Ahnung, wenn du Leute fragst, was gibt's denn für Fantasy, dann sagen halt die Leute, ja, der Ringe oder so. Oder vielleicht Harry Potter, wenn sie eher in diese Richtung denken. Das ist ja trotzdem nicht alles, was es gibt. Das ist halt nur das Größte, was den Leuten vielleicht auf Anhieb einfällt. Also ich glaube, innerhalb der Szene gibt es schon viel mehr und wird auch immer diverser. Das merkt man ja immer. Mehr Systeme eben, auch viel kleinere Sachen, experimentellere Sachen, was ja ganz cool ist eigentlich.
Jetzt haben wir uns immer noch nicht zerstritten, was wir denn, dass wir mal mit Schere, Stein, Papier.
Sollen wir das einfach mal zu tun?
Aber ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns streiten werden. Denn Gruftschrecken beschenkt Steam-Tinkerers Klönschnack mit entweder: Was sind eure 5 Musikalben, die Rollenspiel inspirieren können? Oder: Was ist das beste Rollenspiel-Einstiegsprodukt und warum ist es die Redbox von D&D?
Ich habe die Redbox von D&D nicht. Also das ist wahrscheinlich ein ziemlich kurzes Intermezzo mit Frage 2.
Das heißt, du bist eher so die Musikalben-Fraktion.
Ich habe, glaube ich, seit 100 Jahren kein Musikalbum mehr gehört. Aber ja, ich werde es versuchen.
Dann bin ich für die Rollenspiel-Einstiegsprodukte. Okay. Wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Okay. Und kleine Lea ist die Schiedsrichterin.
Schnick, Schnack, Schnuck.
Okay, beide Papier nochmal.
Schnick, Schnack, Schnuck.
Du hast den Stein, ich habe Papier.
Na gut.
Was ist das beste Rollenspiel-Einstiegsprodukt und warum ist es die Redbox von D&D? Erstens, ich habe keine Ahnung, was in der Redbox von D&D drin ist. Also kann ich auch nichts dazu sagen.
Okay, immerhin.
Zweitens, wir haben dazu eine ganze Podcast-Folge schon gehabt. Und drittens, ich weiß nicht, ob man die noch irgendwo kriegt. Aber ich glaube, wenn ich jetzt von allem, was ich jemals gespielt habe, irgendwas nehmen müsste, würde ich, glaube ich, sagen, das Basisset von Dungeons & Dragons von der 5. Edition. Nicht das Starter-Set, das ist mies, aber das Basisset, was eigentlich irgendwie so das Advanced-Einsteiger-Box-Ding sein soll, das ist richtig cool. Da ist alles drin, was du brauchst. Es ist auch nicht viel teurer. Du hast viel mehr Spaß drin. Ich packe euch einfach die Rezension dann in die Shownotes. Und was tatsächlich, ich habe es, glaube ich, letztes Jahr beim Jahresrückblick gesagt, was mich völlig begeistert hat, was wirklich super niedrigschwellig Leute ranführt, und ich mag das Setting ja überhaupt nicht, aber die Xulu-Einstiegsbox, die ist richtig gut. Also wo du wirklich von Grund auf lernst, wie es funktioniert. Es ist alles drin, sogar so ein Spielleitungsschirm, Beispielcharaktere. Okay, bis wirklich gute Abenteuer. Jetzt haben wir mindestens schon 2 Boxen, die besser sind als die uns unbekannte Redbox.
Wir kennen sie zwar nicht, aber sie ist auf jeden Fall nicht so toll. Ja, super. Nein, ich habe tatsächlich mit Einsteigerboxen überhaupt gar keine Erfahrungen, weil damals, als wir angefangen hatten, hatten wir ja nichts. Also gab es auch keine Einsteigerboxen. Wir haben da einfach voll reingestartet. Das Einzige, was ich mir tatsächlich nochmal anschauen wollte, ich glaube, du hattest das sogar schon mal rezensiert, ist das neue Einsteigerabenteuer für die 5. Edition von Vampire. Also dieses frische Blut, das habe ich auch schon mal gelesen. Ich habe es nur noch nicht geleitet. Ich würde es gerne mal ausprobieren, weil ich glaube, dass das auch ganz gut funktioniert. Das ist so ein bisschen aufgebaut wie so ein Videospiel-Tutorial. Und
das hat Spaß gemacht.
Und die Idee finde ich cool und das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Aber die meisten Leute in meinem Umfeld haben schon mal Vampire gespielt und sind deswegen keine geeigneten Opfer. Mal gucken, vielleicht finde ich mal irgendwo auf der Convention oder so die Gelegenheit, es mal anzubieten.
Ich glaube, ich gehe ja immer davon aus, bei Rollenspiel-Einstiegsprodukten mittlerweile von meinem Erfahrungswert und geben mir diese Einstiegsboxen immer noch einen gewissen Mehrwert. Mhm. Ich glaube, wenn es wirklich darum geht, für absolute Neulinge, dann bleibe ich dabei, was mich damals zum Rollenspiel gebracht hat. Und das war die erste Einstiegsbox von dem Star Wars Rollenspiel, damals von FFG mit diesen bunten Würfeln. Weil ja, die bunten Würfel waren jetzt nicht ganz so geil, aber das war wirklich so idiotensicher gemacht, dass ich ohne Erfahrung wirklich out of the box leiten konnte.
Mhm.
Das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr zu kaufen. Das ist komplett ausverkauft. Also wenn jemand noch irgendwo so eine Box rumliegen hat, da kannst du Mondpreise für erzielen, weil es so gut ist. Aber ja, ich glaube, für absolute EinsteigerInnen ist das, und Star Wars kennt auch jeder. Also, nein, eigentlich nicht. Also,
aber ich glaube, du würdest jetzt nicht mit irgendjemandem ein Star Wars Rollenspiel spielen, wenn er noch nie in seinem Leben einen Star Wars Film gesehen hat. Vermute ich.
Das stimmt. Aber wenn man schon mal einen gesehen hat, dann ist das fantastisch. Wir sind ja fast schon durch. Wir haben, glaube ich, noch 2 Leute jetzt. Einmal haben wir von Steam Tinkerers Klönschnack beschenktes Zockbock-Radio mit: Wie viele Nerds braucht es, um eine Glühbirne einzuschrauben? Oder: In welcher Welt würdet ihr gern Urlaub machen und in welcher gerne leben?
Mhm. Für die erste müsste mir was Witziges einfallen, fällt mir nichts
wir
ein.
Wir sind beide nicht witzig, also.
Okay, wir sind einfach nicht witzig. Passt, dann nehmen wir das bitte, dann nehmen wir die Urlaubswelten und so. Hast du schon eine Idee? Spontan.
Es wäre irgendwas mit Science Fiction tatsächlich. Mhm. Im Prinzip ist es mir egal, solange ich in einem geilen Raumschiff sitzen kann.
Ja.
Und zwar möglichst sicher. Also jetzt würde ich nicht unbedingt aktuell in irgendeinem Raumschiff sitzen, egal ob es von Elon Musk ist oder von Jeff Bezos oder von der NASA höchst selbst, aber weiß ich nicht, wenn du so in Star Trek oder Star Wars bist, wo das alles etablierte Technologie ist oder The Expanse, das wäre ziemlich cool. Also es wäre irgendwas mit Science Fiction. Ich glaube, dank dem Holodeck würde ich Star Trek nehmen einfach.
Stimmt, Holodeck wäre cool. Ja, das stimmt. Ja, das Problem ist, die meisten Welten, die ich so literarisch bereist habe, vor allem auch, die ich selber geschrieben habe, waren einfach nicht so dolle, dass ich da unbedingt hinwollen würde. Zumindest nicht für mehr als so für mal einen kurzen Abstecher. Grundsätzlich, sagen wir mal so ein Herbst im Auenland, das würde ich aber schon machen. Also einfach mal so gechillt irgendwo auf eine Bank setzen, bisschen rauchen, geil essen. Das wäre schon irgendwie entspannt in so einem kleinen Häuschen. Fände ich gut, mal so eine Woche chillen einfach mit netten Hobbit-Leuten.
Ich glaube, ich habe mich nochmal umentschieden, wo ich zumindest gerne mal Urlaub machen würde, wäre die Welt von Splittermond. Weil so ich mich richtig daran erinnere, das ist auch schon wieder 10 Jahre, dass ich es gespielt habe, aber so ich mich erinnere, kann ja jeder und jede irgendwie wenigstens ein bisschen Magie in Splittermond. Und ich mag ja Magie eigentlich nicht so, aber selber zu können wäre eigentlich schon cool. Mhm. Und weiß ich nicht, einfach mal mit dem Feuerball durch die Gegend zu laufen und weiß ich nicht.
Ich glaube, es würde funktionieren, wenn du da hinkommst, dass du es dann auch automatisch kannst.
Wobei, ich glaube, auch bei Dungeons Dragons ist es ja so, dass du, allein wenn du die Schriftrollen hast, auch schon zaubern kannst. Ja, also ich glaube doch, also mal so eine Fantasy-Welt an einem sicheren Ort, wo jetzt keine Monster rumlaufen, ja, aber mal irgendeinen super coolen Zauberspruch wirken.
Mhm, ja, das würde ich
finden. Also für so einen Kotzerlob wäre das schon cool.
Mhm.
Doch.
Ich glaube, dauerhaft bin ich schon ganz froh, hier so um unseren technologischen Standard im Moment und so leben. Vor allem, wenn, dann würde man sich ja in der aktuellen Situation irgendwas aussuchen, wo es einfach total harmonisch und toll ist und wo Leute sich nicht auf den Sack gehen und keine Menschen diskriminiert werden und so. Und da fällt mir jetzt gerade akut keine Welt ein, die das für mich leisten könnte.
Dann, das Zockbock-Radio beschenkt den Comic-Dealer-Mini-Podcast mit Seelenlose Kunst oder Mono-Stichon-Monster.
Ich verstehe beides nicht.
Also ich habe letztes Jahr ungefähr 20 Mal gegoogelt und mir erklären lassen, was ein Mono-Stichon-Monster ist.
Ja, genau.
Es war irgendwas super Künstlerisches tatsächlich. Ich glaube, irgendwie mit einem Wort oder zwei Worten sowas beschreiben. Ach, keine Ahnung. Nee, komm, wir machen seelenlose Kunst. Die Antwort bei seelenlose Kunst ist immer, KI ist scheiße.
Ja,
wir
natürlich
haben das Thema abgehandelt, wenn wir ehrlich sind.
Okay, gut, passt.
Dann kommen wir zum letzten, nämlich der Comic-Dealer-Mini-Podcast beschenkt Nerd ist ihr Hobby, der Kreis ist geschlossen, mit, und hier haben wir so viel geschrieben, na gut, was soll's. Themenvorschlag 1. Unter dem Oberbegriff Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Medien innerhalb der Nerd- bzw. Popkultur würde ich gern einmal den Schwerpunkt Einfluss von Serien und Filmen auf die Rollenspielkultur hören. What the fuck ist das für eine lange Frage? Oder warum ist der Anteil eben dieser Nerdkultur in Serien und Kinofilmen extrem hoch im Vergleich zum Anteil an Bestsellern in Buch- oder Printform?
Zum ersten haben wir schon ein bisschen geteased. Fällt uns vielleicht leichter.
Ich glaube, ich würde die zweite nehmen. Schnick, schnack, schnuck.
Ja, okay.
Schnick, schnack, schnuck.
Damn!
Stein schlägt Schere.
Na gut, dann mal los.
Warum ist der Anteil eben dieser Nerdkultur in Serien und Kinofilmen extrem hoch im Vergleich zu Bestsellern? Weil Fernsehschauen oder Filme schauen einfach ein passives Medium ist und sich mal kurz so entspannt anzugucken, wie Leute irgendwelchen Quatsch machen oder Nerdkram machen, erfordert einfach viel weniger zeitliches Investment, als wenn ich jetzt so ein 500-Seiten-Buch lese. Ich habe vorletztes Jahr, ich bin mir nicht ganz sicher, so einen Videospielroman rezensiert. Und ich meine jetzt nicht den super schlechten Lit-Game-RPG, sondern wirklich ein Roman über, es war ein Hörbuch, aber egal, ein Roman über die Geschichte vom Videospiel und jemand erfindet Videospiele, dies, das und so weiter und so fort. Und das so ein bisschen mal nebenbei zu hören oder es als Film zu sehen, wie den Tetris-Film auf 2 Stunden runtergebrochen, irgendwelche coole Geschichte, wie Tetris erfunden oder lizenziert worden ist, im Vergleich zu, ich investiere, weiß ich nicht, 10 Stunden Lesezeit darin und muss mir alles selber vorstellen und dann bin ich auch noch abgelenkt, weil vielleicht das Kind im Hintergrund gerade rumnölt. Nee, also dann ist, glaube ich, die Zugänglichkeit schlägt die Komplexität. Und wie gesagt, Serien und Kinofilme sind einfach viel, viel zugänglicher, dass du es einfach mal nebenbei gucken kannst.
Ich glaube auch, dass tatsächlich einfach zielgruppentechnisch sich Filme und Serien eben eher an Nerds richten. Also ich habe jetzt auch gerade überlegt, ich habe tatsächlich, glaube ich, jetzt auch noch nie einen Thriller oder Krimi oder so gelesen, wo der Kommissar, die Kommissarin nebenbei Pen and Paper spielt. Was eigentlich voll schade ist. Ich glaube, ich habe gerade eine Marktlücke gefunden. Vielleicht sollte ich das mal schreiben. Aber das ist einfach nicht die Zielgruppe, die man damit anpeilt, ne? Sondern irgendwie die Gruppe der Krimi-LeserInnen, da denkt man eher, die interessieren sich vielleicht für andere Dinge und nicht unbedingt für Pen and Paper-Rollenspiel oder so. Daran liegt es vielleicht und dann natürlich auch ein Stück weit daran vielleicht, dass die Welten, die man erlebt im Rollenspiel, halt im Roman dann ohnehin auch erzählt werden. Also es macht dann vielleicht nicht so viel Sinn, über den Weg eines, einer Spielrunde zum Beispiel, wie bei dem The Gamers-Film zum Beispiel, zu erzählen, was erlebt denn diese Spielrunde innerhalb ihrer Geschichte, weil dann erzähle ich halt sonst einfach die Geschichte. Das ist vielleicht auch noch so ein Aspekt, der da mit dazukommt. Aber ich glaube, es gibt diese Bücher bestimmt, sie sind halt nur nicht so präsent. Aber keine Ahnung, wahrscheinlich gibt es auch LARPer-Romanzen oder irgend sowas als Genre. Keine Ahnung.
Ich habe doch mal diesen LARP-Krimi tatsächlich.
Ja, genau,
vom
das Einzige, was mir eingefallen ist, jetzt, was sich mit dem Thema irgendwie beschäftigt hat, tatsächlich, was ich gelesen habe. Und sonst bleibt es immer sehr im Hintergrund. Ich kann mich auch echt gerade nicht erinnern, ob ich, wie gesagt, mal ein Buch, das jetzt nicht irgendwie Fantasy oder Science Fiction ist, gelesen habe, dass das Thema Rollenspiel überhaupt irgendwie aufgreift. Von daher. Es ist, glaube ich, echt eine Frage, wer schreibt diese Bücher, wer liest diese Bücher und das sind eben nicht unbedingt Nerds.
Wobei wir den Nerdkulturbegriff jetzt sehr eng auf Rollenspiele gesetzt haben.
Das stimmt.
Generell Nerdkultur. Ich glaube, Serien und Kinofilme sind allein deswegen so hoch in der Wahrnehmung, weil sie quasi in Anführungszeichen der Franchise-Geber sind und alles, was drumherum ist, die Comics oder meinetwegen auch Hörspiele oder Videospiele oder was weiß ich und eben auch Bücher, sind ja Merchandise dafür. Das heißt, du musst erstmal angefixt werden.
Genau, und es gibt ja Bücher über Nerds oder Nerd-Themen. Also gerade, wie du sagst, eben so diese Videogame-Romane, also Ready Player One zum Beispiel oder so. Und die waren ja auch sehr erfolgreich. Und die gab es früher auch schon. Also ich habe auch so ein paar Jugendbücher gelesen, an die ich mich erinnern kann, die sich auch mit diesem Thema beschäftigen, dass Jugendliche in so einer virtuellen Welt irgendwie agieren. Das ist ja auch, hast du schon recht, das ist ja auch ein Nerd-Thema. Und letzten Endes, wenn man den ganzen Science-Fiction-Bereich irgendwie mitnimmt, dann ist ja jede Science-Fiction-Geschichte auch eine Nerd-Geschichte, weil da immer Leute drin vorkommen, die sich mit diesen Themen beschäftigen.
Genauso, was der Klassiker ist, Romantik oder so. Klar, da ist die Romantik im Vordergrund, aber sobald da ein Werwolf rumläuft, der irgendwie sich unsterblich verliebt in dich,
ja, das stimmt.
Dann ist es ja trotzdem irgendwie Nerd-Kram.
Ja, das stimmt. Es ist echt eine Frage, wie man Nerdkram definiert, ja.
Und wo wir bei unsterblich verliebt sind, ich hoffe, ihr habt euch unsterblich in uns verliebt, über 5 Staffeln hinweg. Und weil ich das so betone, es wird bald eine 6. Staffel geben.
Yay! Und im Gegensatz zu Netflix ist bei uns nicht Schluss nach 5 Staffeln.
Ganz genau. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen Feedback von euch haben, passend zur Kommentarkultur. Und deswegen zeitgleich mit dieser Folge geht so ein kleines Umfrageseitchen online, wo ihr mal wieder abstimmen könnt. Wir haben das einmal schon gemacht, ich glaube, beim Wechsel von der 2. in die 3. Staffel, wenn ich mich nicht irre.
Boah, lang her, ja.
Und da könnt ihr wieder mal schreiben, wie doof der Philipp ist, weil er seine Texte formuliert und warum die Elea so eine Shitstorm-Trooperin ist und warum alles viel geiler war, als Herbert und André noch dabei waren.
Genau, dann tobt euch doch mal aus.
Genau, und ansonsten wie immer 5 Sterne bei iTunes und bei Spotify.
Like and subscribe.
Genau, like and subscribe, das Übliche. Und ja, mal gucken, was als nächstes kommt. Ich weiß es schon, du weißt es schon. Ah. Das wird mega geil, aber wir verraten es noch nicht. Aber dafür habe ich ordentlich auf die Fresse bekommen für das nächste Thema. Lasst euch überraschen. Das ist kein wie heißt das?
Ja, keine Metapher.
Das ist keine Metapher. Es hat wirklich wehgetan. Tschüss.
Ciao.